Halleluja, er liebt auch mich. Lass uns Platz nehmen. Preis Gott. Ich freue mich heute über diesen Gottesdienst. Ich möchte fortsetzen, über meinen Jesus zu sprechen. Er liebt auch mich. Dich will ich preisen, Herr Jesus. Du bist meine Hoffnung. Du hast mich erlöst von Banden des Todes. Über die Erscheinung Jesu werde ich heute sprechen. Wie ist uns Jesus erschienen? Gestern sprach ich über den Messias. Der Messias ist da. Ich brauche auf keinen anderen Messias mehr warten. Er ist gekommen. Und es wird auch kein anderer Messias mehr kommen. Christus ist gekommen. Er ist der Gesalbte Gottes, dieser Messias, der Heiland der Welt. So, und heute spreche ich über die Erscheinungen Jesu. Wie ist Jesus den Menschen erschienen? Jesus wurde jahrhundertelang angekündigt durch die Propheten und so weiter. Und dann ist es geschehen. Und dass er da war, haben die Menschen nicht erglaubt, nicht erfasst, nicht glauben wollen und so weiter. Die haben sogar ihren Herrgott gekreuzigt, die Juden, in aller Liebe. Verstehst du? Gott hat es angekündigt. Und der Prophet Amos sagt in Kapitel 3, Vers 7, der Herr tut nichts, ohne dass er vorher seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, offenbart. Gott hat alles offenbart gehabt und doch nicht kapiert. Du siehst, man kann predigen, man kann verkündigen, man kann reden und die Leute glauben es doch nicht. Aber Gott tut nichts, ohne vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Er tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis vorher seinen Dienern ankündigt, in den Mund legt, sagt es, predigt, verkündigt und so weiter. Und er hat sein Wort seinen Dienern, den Propheten, Jahrhunderte vorher anvertraut. Aber was machen die Leute? In einem Ohr rein, aufs andere raus wieder. Die haben alles vergessen. Oder es hat ihren Vorstellungen nicht entsprochen. Nochmals Amos 3, Vers 7, eine andere Übersetzung, da heißt es, er tut nichts, ohne seinen Dienern, den Propheten, das Geheimnis zu enthüllen. Gott weiß, was kommt. Gott kennt die Geschichte, auch unsere Geschichte, unsere Tage, auch was da alles geplant ist. Wir haben das Standbild von Nebukadnezar dieser Tage auch betrachtet. Da ist ein Stein, der vom Himmel herabkommt und zermalmt das ganze Gebilde, was der Mensch hier aufgebaut hat, auf diesem Planeten Erde. Die Menschen warten auf einen politischen Messias. Jesus war kein politischer Messias. Er war ein göttlicher Heiland, Retter und so weiter. So, in Johannes Kapitel 21, Vers 17 ist etwas ganz Schönes, eine ganz kleine Passage. Herr, du weißt alles. Herr, du weißt alles. Gott weiß alles, was du heute Abend brauchst. Herr, du weißt alles. Gott weiß alles. Und er offenbart seine Pläne seinen Freunden, zum Beispiel dem Abraham. Er sagt, was kommt? Der Herr zeigt dem Abraham im Traum, dass nach 400 Jahren, dass seine Kinder wieder zurückkommen, nach 10 Generationen. Gott kennt alle, Gott weiß alles. Gott weiß, was in einem Menschen drinsteckt. Jesus, und jetzt spreche ich über die Erscheinung des Herrn Jesus. Er weiß, was im Menschen drinsteckt. Ich denke nur an den Nathanael, als der zu Jesus kommt und der Herr sagt, das ist ein wahrer Israelit. Und er hat gesagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Der hat eine richtige Vorstellung gehabt vom Messias und so weiter. Und dann sagt der Herr, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und den Nathanael hat eins überzeugt. Dann sagt Jesus, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum lagst und diesen dummen Gedanken hattest. Ich habe dich gesehen. Nathanael war ein ehrlicher Zweifler. Und Gott sieht den ehrlichen Zweifler. Also Gott liebt den ehrlichen Zweifel, der zweifelt und sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Was in der Erscheinung des Herrn? Jesus war ein ganz guter Menschenkenner. Er hat seine Jünger richtig erwählt, er hat den Petrus erwählt, obwohl der ein Waschlappen war. Entschuldigung, Gott vergeben mir, dass ich sowas denke über Petrus. Ja, der war himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ja, wenn dich alle verlassen, ich will für dich sterben. Das hat er gesagt. Und als es darauf ankam, so ein kleines Mädel vorbeikam, hat er gesagt, ich kenne dich nicht. Von was redest du? Wer ist dieser Mann? Ja, Jesus wusste, was im Menschen drin steckt. Und er wusste, dass Petrus wankelmütig ist. Er wusste, dass Petrus verführbar und manipulierbar ist. Aber er sagt, du bist Fels und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Herr sieht, was Gott in einen Menschen investieren kann und was Gott aus einem Menschen machen kann. Nicht, was vor Augen ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Die Erscheinungen Jesu ist mein Thema. Bei der Salbung Jesu in Bethanien, als diese Maria Magdalena reinkam und Jesu Füße salbte, dann steht der Pharisäer Simon und auch der Apostel Judas und rümpfen die Nase. Wenn das ein Prophet ist, dann wüsste er, was das für Weibstück ist, in aller Liebe. Dass das eine Hure ist, dass sie sich rumtreibt in der Stadt und so weiter mit den Männern und dergleichen. Was das für ein Mensch ist, wie viel Teufel diese Frau hat, wie verhext sie ist und so weiter. Da wüsste. Und Jesus sagt, ihr ist viel vergeben. Und wer, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Gott sieht das Herz, nicht was gerade der Mensch vor Augen sieht. Wir sehen oftmals der Mörder, der sieht, oder der Dieb, der Lügner. Aber Gott sieht das Herz. Gott sieht das Herz des Menschen. Gott verdammt niemand. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er kannte. Und die Menschen. Und er wusste, was auf Petrus dachte und was Judas dachte. Er dachte es ganz genau. Die Erscheinung des Herrn ist mein Thema. Jesus war ein Prophet. Er konnte den Menschen genau sagen, was mit ihnen los ist. Was für Sünde sie getan haben. Und er sagt auch hier, dieser Mann am Teich Bethesda, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, dass nicht noch was Schlimmeres geschieht. Viele Menschen wissen nicht, wo kommt die Krankheit her, wo kommen die Schmerzen her, wo kommt der Krebs, wo kommt der Tumor her. Und er sagt, hör auf zu sündigen, dann wirst du gesund werden. Sünde und Krankheit hängen eng zusammen, mit aller Liebe. Sünde und Dämonen und Krankheit hängen eng zusammen. Jesus sagt klipp und klar, was da passiert. Pass auf, Johannes Kapitel 5, Vers 17, pass auf, dass nicht noch was Schlimmeres passiert. Gott will uns bewahren vor dem Schlimmeren. Die Erscheinungen Jesu. Er sah in Markus Kapitel 9, Vers 33, 30, was die Jünger sich unterwegs unterhielten, was wir ja so im Stillen mit Hand vor dem Mund sich unterhalten haben. Wer ist der Größte von uns? Wer darf links sitzen? Wer darf rechts sitzen? Sie haben sich unterhalten und Jesus sagt, was führt ihr für dumme Gespräche euch miteinander? Und plötzlich fühlen sie sich erwischt. Weißt du, so dumme Gespräche. Jesus konnte die Charaktere der Menschen lesen, er konnte die Persönlichkeit der Menschen lesen, sogar ihre Gedanken und ihre Taten. Aufgrund ihrer Taten hat er genau gesehen, was in einem drinsteckt. Johannes Kapitel 16, Vers 30, ich gehe zuerst mal eine Palette von Bibelstellen durch, um einfach zu zeigen, der Herr weiß alles. Und die Erscheinungen Jesu, Herr, du weißt alles. Du weißt alles, was in mir drinsteckt. Wir können Gott nichts vormachen. Wir können Theater spielen, Maske aufsetzen. Wir können religiös werden. Wir können fromm werden. Gott weiß, was in einem Menschen drinsteckt. Was in einem Zöllner drinsteckt. Und was in einem Pharisäer drinsteckt. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt, heißt es hier. Und unsere Fragen kennst, bevor wir sie dir stellen, Herr. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Das ist eine Offenbarung. Die erste Offenbarung. Plötzlich, ich fühle mich. Und die erste Offenbarung von Gott, ich fühle mich ertappt, erwischt. Gott kennt mich. Mein schlechtes Gewissen, das plagt mich. Und das ist die Erfahrung, die die Jünger gehabt haben. Jesus kennt uns. Wir können ihm gar nichts vormachen. Sogar was wir unter der Bettdecke plaudern und ja flüstern. Sogar unsere Gedanken kennt er von Ferne, heißt es in der Bibel. Jesus wusste, wenn ihn jemand berührte, wie diese blutflüssige Frau. Ja, Herr, die bedrängen dich von allen Seiten, sagt der Petrus. Ja, sagt der Herr. Aber hier hat mich jemand ganz besonders berührt. Und plötzlich, wer ist das? Wer hat mich da besonders berührt? Das war diese blutflüssige Frau, die im Glauben Jesus berührt hat. Die auch nur so ein bisschen, ja, ihn angezupft hat. Mich hat jemand ganz besonders berührt. Gott kennt. Jesus kennt einen. Die Erscheinungen Jesu. Das ist mein Thema heute Abend. Ja, Jesus weiß, wer ihm dient und wer ihm nicht dient, der sich was vormacht. Ich diene dem Herrn. Gott weiß ganz genau, ob du nur im Kopf dem Herrn dienst, ob du nur vom Bauch her dem Herrn dienst oder mit dem Herzen Gott dienst. Gott kennt uns. Er kennt uns sogar von Ferne. Da liegt noch das Wort auf der Zunge, heißt es einmal in der Bibel. Dann weißt du schon, was ich bitten will. Er durchschaut einen sofort. Ich denke nur an die Geschichte mit dem Zachäus. Da steht er vor dem Baum. Hier, da sitzt einer oben wie ein Affe. Und plötzlich sagte Zachäus, steig eilend herab, ich will zu dir eingehen. Der wusste ganz genau, was der wollte. Der wollte Jesus sehen, der wollte Jesus begegnen. Gott sieht den Aufrichtigen. Jesus Erscheinungen, Gott sieht die Aufrichtigen. Und die anderen lässt er sowieso laufen. Die anderen sind sowieso uninteressant, die Oberflächlichen, die Gleichgültigen, die Larifari-Menschen. Ja, Zachäus, zu dir muss ich eingehen. Oder auch bei der Frau am Jakobsbrunnen dort in Samaria. Da sitzt sie da und dann sagt Jesus zu ihr, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, der ist auch nicht dein. Du hast 5-mal probiert, glücklich zu sein. Du hast 5-mal experimentiert mit deinem Leben. Bist ja, seine Geschichte gehabt und so weiter und bist doch nicht glücklich geworden. Und jetzt denkst du, jetzt wirst du bei diesem sechsten Mann glücklich. Jesus hat dir nur die Wahrheit gesagt. Du hast 5 Männer gehabt und jetzt du hast das nicht dein Mann. Willst auch jemand ausspannen und denkst, wenn ich den habe, werde ich glücklich sein. Und wenn ich das habe, werde ich glücklich sein. Der Herr weiß, was du alles in deinem Leben machst. Jesus erscheint hier als der Allwissende. Die Erscheinungen Jesu. Er weiß alle Dinge. Und ehe sie bitten, will ich antworten, sagt er. Gott erforscht die Herzen von Ferne. Er kennt unsere Gedanken von Weitem. In Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 8, da ist dieser Apostelkonzil und es geht, was man den Heiden gebieten, den Heiden nicht gebieten sollte und so weiter. Und da erwähnt Petrus hier die Geschichte vom Cornelius. Der Herr kennt alle Herzen. Der Herr sieht die Herzen der Menschen. Da heißt es hier, und Gott, der die Herzen aller Menschen kennt, hat bestätigt, dass auch sie dessen würdig sind, indem auch er ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, wie auch uns. Plötzlich während der Predigt fällt der Heilige Geist und sie reden in Zungen. Liebe Zeit, wo sind wir denn? Ja, ein neues Pfingsten geschieht. Und Gott kennt die Herzen. Und dieser Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann. Der hat sehr viel gefastet, der hat Almosen gegeben. Und Almosen ist so etwas, da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Aber Gott weiß, ob es von Herzen kommt oder nicht. Gott weiß, ob du ihn von Herzen suchst oder nicht. Und Cornelius hat den Herrn von ganzem Herzen gesucht. Und Gott kennt die Herzen der Menschen. Und hier, er predigt. Und kaum hat er Amen gesagt, sind sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und sind noch nicht einmal getauft. Wir denken immer, ja, biblisch, der Reihe nach, zuerst kommt Buße, dann kommt Taufe, dann kommt, ja, die Wiedergeburt und dann kommt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber bei Heiland, der bringt alles durcheinander. Er hat die Freiheit. Jesus hat die Freiheit, Dinge zu tun, nachdem das Herz des Menschen entspricht. Wir wundern uns oft, warum der eine was erlebt und der andere nichts erlebt. Da gibt es Christen, die beten 20, 30, 40 Jahre und da passiert gar nichts, weil ihr Herz nicht reif ist, weil ihr Herz verstockt ist und da kommt kein Durchbruch, da passiert nichts. Gott kann gar nichts tun, weil so viele Menschen sie nur mit dem Kopf glauben. Der Glaube ist 30 Zentimeter zu hoch. Viele sind nicht würdig. Obwohl sie denken, ich bin würdig, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin im christlichen Haus groß geworden. Gott gibt nur würdigen Menschen seine Gnade, keinen Hampelmännern und keinem Pöbelvolk vertraut es seine Sache, sondern würdigen Menschen. Und die Frage ist, wenn du bisher noch Gott noch nicht erlebt hast, bist du wirklich würdig? Und mein würdig, wir können die Gnade nicht verdienen. Aber wir müssen der Gnade würdig sein. In 4. Mose Kapitel 16, Vers 5. Gott weiß alles. Gott weiß, wer zum Volk Gottes gehört und wer nicht zum Volk Gottes gehört. Der kann evangelisch, katholisch, pfingstlerisch, charismatisch sein, weiß der Kuckuck, was er noch ist. Verstehst du, ist mir vollkommen egal. Gott weiß ganz genau, ist dein Herz rechtschaffen oder nicht? Wir können alles möglich, wir können 10-mal getauft sein und können doch nicht rechtschaffen sein. Und da ist die Rotte Korah. Die haben gegen Moses rebelliert und dann sagt Gott zu Moses, lass hier eine Prüfung vornehmen vor der Versammlung. Morgen wird Jahwe, der Herr, sich zeigen und wer zu ihm gehört, wer heilig ist, der kommt ihr näher und der andere gehen auf die Seite und so weiter. Und dann tut sich die Erde auf und die Rotte Korah versinkt in den Boden und verschwindet für immer und alle Zeit. Der Herr kennt die Seinen. Du kannst Religion spielen. Wir Menschen sind gute Theaterleute. Wir sollten ja zu irgendeinem Theater gehen und wenn wir als denken, wir können Religion spielen. Gott sieht das Herz. Gott sieht hinter der Fassade. Gott sieht hinter der Maske. Der Herr kennt seine Schafe. Und seine Schafe kennen ihn. Und sie hören seine Stimme und sie verstehen seine Stimme. Und einem Fremden folgen sie nicht nach. Weißt du, du kannst anderen Menschen was vorspielen, aber dem Herrgott kannst du nichts vorspielen. Die Erscheinung des Herrn. Jesus hat vorausgesagt, weil er bereits die Erfüllung kannte. Er wusste, Judas wird mich verraten. Der kann noch so fromm spielen, dem kann ich die Kasse anvertrauen, oh, dem kann ich so viel sagen, dem kann ich so viel geben. Der wird mich verraten, so oder so. Selbst wenn ich ihm nichts sage, wird er mich doch verraten. Und ich frage mich immer wieder, was hat der Judas verraten? Der wusste nur, wo Jesus gerade ist und wie Jesus aussieht. Der hatte Kriegsknechte, der Römer und der Judenknechte, hat er zu Jesus geführt. Das war alles. Was hat er verraten? Ja, der Herr Jesus wusste die Verleugnung von Petrus. Der Herr weiß im Voraus, aus was für Holz wir geschnitzt sind. Und euch, und ihr werdet alle an mir ärgern. Er wusste ganz genau, Petrus, du, der du den Mund immer so voll nimmst, du wirst mich verraten. Und hier sagte dann alle Jünger, ihr werdet mich alle verlassen. Dann sagte er zum Tempel, der Tempel wird zerstört, da wird kein Stein auf dem anderen mehr bleiben. Und dann hat er auch seine Auferstehung vorausgesagt. Jesus wusste alles. Die Erscheinungen des Herrn. Der Herr weiß alles, auch was mit dir und mit mir passiert. Wie es mit mir und dir weitergeht. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 49. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Du siehst, der Herr offenbart sich. Du bist diesem Nathanael. Und Jesus erwiderte, ja, du glaubst das, das ist wahr. Weil ich dir gesagt habe, dass du unter dem Feigenbaum lagst und hast das nachgedacht. Aber hör mal, Nathanael, du wirst noch Größeres sehen als dieses. Und dann fügt er hinzu, und ich versichere dir, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes auf- und niedergehen. Die Geschichte vom Jakob, die Himmelsleiter. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Wenn wir treu sind, wenn wir an der Sache dranbleiben. Jesus war übernatürlich, die Erscheinung in Jesus mein Thema, in allem, was er tat. Für die Menschen, ja, so, sie waren verblüfft. So was habe ich noch nie gesehen. Wind, sei still, Wellen, legt euch. Und plötzlich ist es spiegelglatt auf dem See Genezareth. Jesus ist gerecht. So erscheint er den Menschen. Er sieht das Herz an. Menschen sehen nur das Äußere, den Talar, das Klimbim oder was auch sonst sein mag. Er sieht das Herz an. Er sieht die Menschen, die ihm vertrauen. Er sah, die Frau hat mich besonders berührt. Nicht nur so nebenbei betätschelt, nein, besonders berührt. Man kann nur so viel glauben, wie Gott es einem offenbart. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir die Offenbarung Gottes haben. Wir singen in einem Lied ganz schön, du hast dich mir offenbart. Du kannst nur das glauben, was Gott dir offenbart. Wenn Gott es dir nicht offenbart, kannst du es nicht glauben. Wenn Gott dir nicht offenbart, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt, kannst du nicht geheilt werden. Kann man 100-mal mit dir beten, kann man dich mit Öl übergießen, du wirst nicht gesund. Erst wenn du die Offenbarung hast, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Dann, ein Tropfen Wasser genügt schon, brauchst kein Öl, wirst du gesund sein. Verstehst du nebenbei? Du brauchst nicht einmal eine Salbung, nichts. Nicht mal eine Handauflegung. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und wir brauchen in allem, was wir tun, eine Offenbarung des Herrn. Er sagt immer wieder, dein Glaube hat dir geholfen. Und nach deinem Glauben wird geschehen. Was für Glauben ist das? Nur für wahr halten? Nee, keiner wird gesund, wenn er etwas für wahr hält. Ich werde gesund. Ich denke mir positiv. Ich bilde mir Gesundheit ein. Kein Mensch wird durch positives Denken gesund, aber durch die Offenbarung, das ist, was dein Glauben ausmacht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Halleluja. Das ist eine Offenbarung. Aber da ist der Hiob durch Tiefen gegangen, durch die Hölle. Und von ihm heißt es, Herr, und er sagt es am Ende seiner Leidenszeit, bisher habe ich nur vom Hören und Sagen nicht vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Du brauchst die Offenbarung. Du brauchst die Erscheinung Jesu. Wenn du todkrank bist, du brauchst jemanden, der dich besucht. Nicht der Pastor und nicht der Bruder, die Schwester oder sonst irgendjemand, der Herr Doktor. Nein, an deinem Bett muss Jesus stehen. Der Herr stand mir zur Seite. Ja, spricht Paulus, als sie da über das Meer fuhren. Der Herr stand an meiner Seite. Und der Herr hat mir das und das gesagt. Und nach diesem Glauben wird es geschehen. Wir brauchen dieses Rema, dieses göttliche Wort, diese göttliche Erscheinung. Sonst ist alles andere Quatsch. Religiöser Wahnsinn. Das strengt sich an. Ja, ich bete die ganze Zeit. Ja, du kannst beten bis zur Vergasung. Da wird nichts passieren, wenn du keine Offenbarung hast. Ja, du bist mir erschienen. Wer viel forscht, und deshalb den Glauben muss man finden, den Glauben muss man suchen. Wer viel forscht, wer sich viel Zeit für Jesus nimmt, dem wird es auch was gegeben. Suchet mich, so werdet ihr leben. Fang an, Gott zu suchen. Fang an, Gott zu suchen. Hab eine Sehnsucht nach dem Herrn. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Wer viel weiß und nichts tut, der wird auch nichts bekommen. Wir wissen so viel von Jesus aus den Büchern, aus der Bibel, aus der Predigt, aus dem Fernseher oder sonst noch wo. Aber weißt du von Jesus aus der Offenbarung des Heiligen Geistes? Er wird mich verklären, der Tröster, der Heilige Geist, der kommen wird, und er wird mich groß machen. Du musst Jesus kennen durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, sonst kennst du Jesus nicht. Juden werden es dir nicht erzählen, die Christen werden es auch nicht erzählen, die Moslems werden dir auch von Jesus nichts erzählen und die Hindus und die Buddhisten auch nicht. Du brauchst die Offenbarung vom Heiligen Geist. Ihr sollt mich erkennen und niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus, durch den Heiligen Geist. Wir wissen über Jesus nur aus seiner Selbstbeurteilung, aus seiner Offenbarung, wie er sich offenbarte damals den Aposteln, aus der Geschichte, wie er sich damals den Menschen offenbarte oder in der Kirchengeschichte. Ich lese gerne Biografien, wie Gott sich dem offenbarte, wie Gott sich dem offenbart. Und ich sag immer wieder, Gott, was du dem zeigen konntest, das kannst du mir auch zeigen. Was du dem gegeben hast, kannst du mir auch geben. Du hast auch keine Stiefkinder. Du siehst nicht die Persönlichkeit an den Menschen an. Nein, du gibst jedem über Bitten und Verstehen. Wir müssen nur bitten, ihr Lieben. Gott handelt an Jesus und er zeigt uns Jesus. Und mehr als Jesus kann uns Gott nicht geben. Was nützt es, wenn er dir Gesundheit gibt und Jesus nicht? Dann wirst du wieder krank bei der nächsten Grippe oder Ebola oder nächste Pest oder was auch immer ist. Gott handelt durch Jesus. Die äußerlichen Erlebnisse mit Jesus prägen unser Inneres. Der Herr war heute Nacht bei mir. Oh, ich habe so gebetet und ich habe die Gegenwart des Herrn gespürt, die Nähe Gottes. Ja, und das prägt Herz, Geist und Seele. Je mehr man sich Jesus zur Verfügung stellt, desto mehr kann man Jesus begreifen, erfassen, desto mehr wird man erleuchtet. Herr, ich sehe wieder ganz neu deine Realität, die Erscheinungen Jesu. Jesus, der Messias, der Heiland der Welt. Je mehr du von Jesus siehst, desto mehr bekommst du von ihm. Aber die meisten Menschen haben einen begrenzten Horizont. Die sehen nur das, was vor der Nase ist. Die sehen nicht über den Tellerrand, was Gott alles noch für sie vorbereitet hat. Meine Bibel sagt, im Angesicht meiner Feinde deckte den Tisch und schenkt mir voll ein. Erfahre sehr viel von Jesus, informier dich. Lies nicht so viel religiöse Krimis, guck nicht so viel fromme Schmöker im Fernsehen oder und sonst wo. Lies die vier Evangelien, da ist so viel von Jesus drin. Und er heilte sie alle. Er trieb Dämonen aus. Er weckte Tote auf. So ist Jesus erschienen. Jesus hat den Leuten, ja, geholfen, aber ganz anders als die meisten Christen denken. Dir hat dein Glaube dir geholfen. Sei gesund. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und schon rollen sie ihre Matte zusammen und stehen auf und gehen nach Hause. Die Leute, weißt du, was der Herr Jesus den Leuten gezeigt hat? Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Die meisten Leute denken, der Pastor muss mir helfen, der liebe Gott muss mir helfen. Was weiß ich, der Teufel kann dir sogar helfen, wenn du willst. Aber nein, Gott zeigt uns den Weg, hilf dir selber und dann hilft dir Gott. Hilf dir selber. Es ist hart, was ich sage, ja, aber so ist es. Fang an, selber was zu tun, selbst was zu unternehmen. Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Gott sei mir Sünder gnädig, wie dieser Zöllner dort gebetet hat. Jesus hat den Leuten gezeigt, den Weg zur Selbsthilfe. Vergib, und es wird dir vergeben werden. Solange du nicht vergibst, kannst lang zappeln, kannst lang beten. Und je länger du die Sünde festhältst, desto mehr kommst du zu den Folterknechten, desto mehr wirst du gequält, desto schlechter geht. Ich bin manchmal entsetzt. Viele Christen kommen zum Glauben an Jesus, sind gesund, ihnen geht's normal, sind gut situiert, haben finanziell keine Probleme, sind gesundheitlich auf der Höhe und dann werden sie krank. Und ich frage mich immer wieder, um Himmels Willen, was ist mit den frommen Christen los? Warum werden sie, nachdem sie gläubig sind an Jesus Christus, krank, schwach, arm oder, was weiß ich, müde und träge, schlafen die ganze Zeit und wachen nicht mehr auf? Und ich kann dir sagen, was das Problem ist. Sie sind in der Folterkammer. Wenn wir nicht vergeben, wir werden zu den Folterer geschickt und wir werden nicht rauskommen, bis wir nicht den letzten Heller oder Cent bezahlt haben. Jesus hat dir alles vergeben und Jesus will, dass du anfängst, den Menschen zu vergeben. Wie erscheint Gott? Gott erscheint, Jesus erscheint uns in Form von Krankheit. Da wird die Schraubzwinge mehr und mehr gedreht. Herr, ja, vergib, versöhn dich, lass los und so weiter. Lass los, was du gebunden hältst. Ja, Herr, räch dich an ihm, an meinem Auge, was der da getan hat, der Kurpfuscher da, der Arzt. Vergib dem Arzt, der an dir rumgepfuschert hat und die vielleicht das falsche Bein amputiert hat. Ich kenne solche Leute. Ich musste mal einer Schwester in Heilbronn, ich musste einfach zu der hingehen. Sie wohnt in Laufen damals. Und der Arzt hat mich gebeten, Herr Matudis ist ein Seelsorger, sie vertraut Ihnen, sagen Sie der Frau, dass sie auch das andere Bein amputiert werden sollte. Denn wir haben eigentlich theoretisch das falsche Bein amputiert. Ja, verstehst? Und ich habe gesagt, komm Schwester, lass dich gar nicht operieren, habe ich gesagt. Vergiss es, du gehst sowieso in der Ewigkeit, bist nicht mehr die Jüngste, die war schon an die 80. Und noch in einem Alter sich noch quälen zu lassen, das ist für mich persönlich Unsinn. Ja, habe ich Unsinn. Lass dich nicht quälen. Kannst jetzt mit einem Bein, das schon Probleme, sie hat den Phantomschmerzen gehabt und was sie alles mir erzählt hat, wie schrecklich das ist, jetzt mit einem Bein amputiert. Und da war das falsche Bein amputiert worden. Weißt du, das sind so viele Dinge. Und habe ich gesagt, vergib dem Doktor das, jetzt lass das jetzt. Eigentlich müssen beide Beine dir amputiert werden und dass du ohne Beine bist. Aber lieber gehst du zum Heiland jetzt und der Herr Jesus hat dein Leben in seiner Hand. Mach dir keine Sorgen. Jesus ist erschienen, den Jüngern. Und Jesus möchte uns eigentlich in seine Arme schließen. Ich werde morgen darüber sprechen, Jesus ist der Herr. Und wir sollen uns wirklich innerlich vorbereiten, dem Herrn zu begegnen. Die meisten Leute haben eine ganz falsche Vorstellung von Jesus. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und Paulus sagt so gerne, ich möchte lieber abscheiden und beim Herrn sein alle Zeit, als hier so mit diesem Plunder mich da rumzuschlagen. So, Jesus erscheint auf mannigfaltige Art und Weise, manchmal in Problemen, in Stürmen, in Gefahren. In Matthäus 17, Vers 3 heißt es, auf einmal erschienen Moses und Elia und reden mit dem Herrn Jesus dort auf dem Berg der Verklärung und besprachen, wie das alles so passieren sollte, wie das alles so ausgeht, wie die ganze Geschichte, was für ein Ende das finden wird. Die meisten Menschen, die möchten nur für jetzt was haben. Wenn der Herr erscheint, ist für die Zukunft, für die Ewigkeit prophetisch die ganze Geschichte. In Markus Kapitel 16, Vers 9. Nach seiner Auferstehung am frühen Ostermorgen erschien Jesus zuerst der Maria und aus Magdala und dann erschien er den anderen Leuten erst, aber er erschien gerade dieser Frau Magdala, Maria aus Magdala, aus der 7 Dämonen ausgefahren sind. Du sagst, ja, denen, die haben es nötig. Die hat es nötig gehabt, ja. Vor der Himmelfahrt erschien der Herr Jesus seinen Jüngern auf dem Ölberg, bevor er in den Himmel ging und sagte, ich bin's. 40 Tage lang nach der Auferstehung erschien Jesus fast täglich, fast regelmäßig den Jüngern. Jede Woche. Und selbst dem, der nicht da war, dem Thomas, erschien er extra. Woche später. Hinter verschlossenen Türen sitzen sie da, haben Angst und plötzlich knackt's. Und Jesus kommt durch die Tür durch, durch die verschlossene Tür und sagt, Thomas, komm mal her, das sind meine Wunden, schau her. Ich trage mein Stigma. Ich bin noch der dort im Grab gelegt worden ist. Ich bin noch nicht verherrlicht. Aber leg deinen Finger hier in meine Wunden. Und der Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, wenn du die Offenbarung Gottes hast, wenn du Jesus begegnest, wenn Jesus dir erscheint, da brauchst du keine Bibelschule, da brauchst du keinen Bibelkurs, da brauchst du gar nichts. Du bist plötzlich, gläubig. Mein Herr, mein Gott, wie groß bist du, mein Herr? Da brauchst du keine Motivation, dass dich jemand hochpäppelt. Jesus erscheint den Jüngern, er erscheint immer wieder und jedes Mal, wenn er erscheint, sagt er uns was, teilt uns was mit. Damals auf dem Ölberg hat er den Jüngern den Missionsbefehl gegeben, geht hin in alle Welt, tauft die Menschen, predigt das Evangelium, alle Kreatur, jeder Rasse, nicht nur den Juden, den Heiden, den Griechen, den Barbaren, den Slawen, den Eskimos, den Indianern, predigt das Evangelium aller Kreatur. Sogar den Hund und der Katze. jeder Kreatur, jedem Geschöpf, denen muss das Evangelium gepredigt werden. Und ich sage dir eines, wenn du dich bekehrst, dann merkt sogar die Kuh im Stall, dass du dich bekehrt hast. Plötzlich singst du, bist du fröhlich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe in der Österreich mal evangelisiert und ein Bauer hat sich bekehrt oder hatte sich bekehrt und nach Weile komme ich bei dem wieder vorbei. Dann sagte meine Kühe im Stall merken, dass ich mich bekehrt habe. Ich lege christliche Musik im Kuhstall auf, während ich sie melke, ich singe Chorusse und ich streichle die Kuh und ich danke der Kuh für die Milch, die sie mir gibt. Und die Kuh gibt mir sogar mehr Milch, als sie vorher gegeben hat. Ja. Die Kuh im Stall merkt, wenn du dich bekehrst. Die Katze, der Hund zu Hause, der Kanarienvogel, der kriegt bunte Federn, noch mehr als er hat, als der Vogel es hat. Du wirst merken, du wirst gesegnet. Deine Blumen gedeihen ganz anders. Bei vielen Christen gedeihen die Blumen nicht. Und ich sag dir warum? Weil die haben einen komischen Geist, einen Stressgeist. Die hetzen immer schnell, 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 schnell. Ja, in aller Liebe. Wenn der Herr dir erscheint, da werden Dämonen vertrieben. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, legt auf Kranke die Hände. In meinem Namen vertreibt die Dämonen. Redet in anderen Sprachen, was es auch alles ist. Da fluchst nicht mehr, da schimpfst nicht mehr. Da beleidigst die Leute nicht mehr. Und dann hat der Herr noch den Jüngern was gesagt. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und die mussten gehorchen, so lange in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist kam. Manche Leute gehorchen Gott nicht, die möchten den Heiligen Geist haben, aber sie tun nicht, was der Herr gesagt hat. Vergib, bleib in Jerusalem, verarbeite deine Schwierigkeiten, deine Probleme. So viele Menschen möchten gesegnet werden, aber die arbeiten nicht ihre Geschichte auf. Und solange du deine Geschichte nicht aufgearbeitet hast, kannst du nichts mit Gott erleben. Zuerst musst du klaren Tisch machen, bei dir selber, innen drin. Nicht nur äußerlich, so wie der Zachäus hat äußerlich alles in Ordnung gebracht. Wenn ich jemanden betrogen habe und was weiß ich, was ich gemacht habe, das mache ich wieder gut. Das reicht nicht aus innen drin. Der innere Schweinehund muss unter Kontrolle gebracht werden und im Saustall verbannt, dort wo er es hingehört. Was am Pfingsten geschehen ist, da war zuerst die Entleerung. Die Entleerung ist vorausgegangen. Wie erscheint uns der Herr? Und plötzlich geschah, während sie einmütig beieinander waren, als sie einander keine Vorwürfe mehr machten. Oh, Petrus, weißt du, wir waren alle schwach, wir waren alles Feiglinge. Wir haben alle den Herrn verleugnet. Wir sind alle dem Herrn weggelaufen. Wir haben uns alle verkrochen. Wir sind alles Nieten. Ja, die haben einander vergeben und verzeihen. Die haben einander angenommen, wie Christus sie angenommen hat. Und als sie einander sich angenommen haben, sich einander lieb gehabt haben, kam das Feuer vom Himmel. Und solange wir uns einander nicht lieb haben, können wir beten, so viel wir wollen, können wir opfern, so viel wir wollen, wir können, was weiß ich, singen, so viel wir wollen, predigen, so viel wir wollen, es wird nichts passieren. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Was nützt es, wenn ich alle Gaben habe, wenn ich Berge versetzen kann, wenn ich Wunder wirken kann? Lies mal 1. Korinther 13, da schnallst ab. Ja, als sie einmütig beieinander waren, die saßen da, oh Thomas, ja, wir haben alle gezweifelt, wir haben alle nicht geglaubt, dass der auferstehen wird. Wir haben alle das nicht für möglich gehalten. Die Erscheinung, zuerst erscheinst du im Spiegel Gottes, siehst dich, oh, das bin ich. Ich bin dieser Heuchler, ich bin dieser Schlawiner, ich bin dieser Verbrecher, ich bin dieser Lump. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann kam der Heilige Geist. Gott gibt den Heiligen Geist, hör mir gut zu, die reines Herzen sind. Und die ihm gehorchen, so steht es in meiner Bibel. Durch den Empfang des Heiligen Geistes waren die Jünger in einer dauerhaften Abhängigkeit von Jesus. Wenn du einmal geschmeckt hast, wie gut der Herr ist, wie wunderbar, wie herrlich der Herr ist, dann willst du nicht mehr. Nichts mehr anderes. Die Erscheinungen Jesu, ja, ist das, was das Leben eines Menschen verändert. Paulus schnaubte. Verstehst du, schnaubte. Ja, wie ein Drache, wie ein Teufel. Er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Christen. Und plötzlich stellt sich Jesus ihm in den Weg. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da liegt er flach auf dem Boden. Ist unten runter von seinem hohen Ross. Herr, wer bist du? Was willst du, dass ich tun soll? Ja, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und plötzlich ist er ganz klein. Wenn wir eine Erscheinung des Herrn erleben und erfahren, wir sind ganz klein. Wir werden uns nichts mehr über unser Studium, unser Theologiestudium, ich war bei Gamalin, Professor Gamalin, saß zu seinen Füßen und so weiter. Das ist alles vollkommen wurscht. Und ich will nur plötzlich Jesus gewinnen, oder dass ich Jesus kenne. Er war 3 Tage blind, saß er da im Hotel zum Löwen im 1. Stock. Bis dann jemand in der Tür klopft und sagt, ich bin Ananias. Und dieser kommt zagend und ja, zitternd rein. Und dann sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mit mir gesprochen, ich soll zu dir kommen und dir die Hände auflegen und du wirst den Heiligen Geist empfangen und du wirst wieder sehend werden. Und das passierte alles, weil der Herr zu dem anderen gesprochen hat. Weißt du, wir brauchen die Erscheinung des Herrn durch den anderen. Du weißt es, aber der andere muss es auch wissen. Und so ist es, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet nicht durch dich. Du bildest dir was ein nur. Gott benutzt den anderen, den Ananias, der die Botschaft rüberbringt. Gott benutzt den Josef, der dem Pharao die Botschaft überbringt. Gott benutzt den Daniel, der dem Nebukadnezar die Botschaft überbringt. Gott benutzt immer andere. Obwohl du die Botschaft selber den Traum gehabt hast, selber die Offenbarung gehabt hast, obwohl dir selbst der Herr begegnet ist, aber der andere sagt es, wo es lang geht. Und deshalb, wenn Gott zu einem Menschen redet, Geschwister, ist es so wichtig, ich spreche über die Erscheinungen Jesu heute, und es ist so wichtig, du hast es, du weißt es, was der Herr will, aber der andere muss bestätigen und sagen, so, mein Kind, und so spricht der Herr. Und das ist der Wille Gottes für dein persönliches Leben. Wir brauchen die Bestätigung von einem Zeugen. Und die Bibel sagt, eine Sache besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Du allein, du kannst dir viel einbilden und einreden. Das steigt dir im Kopf, aber der andere holt sie runter. Und er sagt, so ist es. Ich gehe weiter. Bei den Erscheinungen, ja, hat man ein Erlebnis und es muss verarbeitet werden. Und man muss wieder auf den Boden der Tatsachen runterkommen. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat zu mir gesagt, ich soll zu dir kommen. Und das sagt die ganze Geschichte. Verstehst du, erzählt, was da alles passiert ist? Wahrscheinlich haben sie gehört, was da vor den Toren in Damaskus passiert ist, aber es ist vollkommen egal. Er hat die Offenbarung vom Herrn. Ich gehe weiter. Die Erscheinung des Herrn ist mein Thema. Johannes 14, Vers 21. Jesus sagt, wer mich liebt, dem will ich mich offenbaren. Wer mich liebt, und wenn du bisher noch keine Offenbarung Jesu gehabt hast, keine Offenbarung Gottes gehabt hast, keine Offenbarung durch den Heiligen Geist gehabt hast, und wenn du die Bibel gelesen hast und noch keine Offenbarung in der Bibel gehabt hast, dann liebst du den Herrn noch nicht richtig. Du sollst mit dem ganzen Herzen ihn lieben, nicht nur mit dem Kopf. Bei den meisten ist der Glaube 30 Zentimeter zu hoch. Fang an, den Herrn mit dem Herzen zu lieben. Ich denke nur an einen Kämmerer aus Äthiopien, der hat sich wunderbar das beste Buch, was es damals gab, wahrscheinlich in Israel, die Prophetenrolle von Jesaja gekauft, liest Kapitel 53 und dann liest er und liest er wiederholt so und so und so und dann versteht nicht, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Bis der Philippus kommt und ein anderer ihm erklärt, wo es lang geht? Deshalb muss er auch in meine Predigten kommen oder meine Predigten hören. Und ich versuche das weiterzugeben, was Gott mir gegeben hat. Viel oder wenig, das spielt jetzt keine Rolle. Ich möchte dir etwas weitergeben, was Gott mir gezeigt hat. Denn die meisten Kinder Gottes gehen in die Blindheit hinaus, in die Dunkelheit, in die Nacht, in die Finsternis. Und die kommen nirgendwo an. Die bekehren sich. Und solange sie keine Offenbarung des Herrn haben, gehen sie ja in der Hölle wieder. Dort, wo sie hergekommen sind. In aller Liebe. Oft fragen mich die Leute, kann wenn jemand seine Lebensübergabe an Jesus gemacht hat, kann er verloren gehen? Ja, du kannst ganz schön verloren gehen. Lebensübergabe ist noch keine Wiedergeburt. Das ist nur, ja, ich will. Da verlobt man sich, aber da ist noch keine richtige Verlobung. Verstehst du, man hat was versprochen, ich möchte mit Jesus gehen und ich bete was nach, plappere was nach, was jemand wie vielleicht womöglich vorbetet, das Gebet des Sünders. Aber ich habe selber noch gar nicht richtig gebetet. Ich bete nur 3 Tage. Siehe, er betet, heißt es von Saul von Tarsus, und hat immer noch nicht kapiert. Ja, das Beten bringt dich auch nicht in den Himmel. Erst die Offenbarung Gottes, dass dir die Augen geöffnet werden, dass du siehst, es ist Jesus. Es ist Jesus. Und dann geht dieser Saul von Tarsus und fängt dann in Damaskus allen Juden zu überzeugen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Messias, ihr braucht nicht auf einen anderen Messias warten, hört auf mit diesem Blödsinn. Die wollen ihn umbringen fast. Und dann sagen die Brüder, komm, hau ab, geh nach Tarsus, geh nach Hause, bewähr dich mal. Die Erleuchtung, die muss zuerst mal verarbeitet werden. Die Liebe zu Jesus löst eine ganze Lawine bei uns aus. Hast du mich lieb? Die bringt einiges ins Rollen. Aber wir müssen zuerst mal willig sein. Und Gott sieht, ob du willig bist oder nicht. Ob du nur einen Segen haben möchtest, ob du nur Heilung haben möchtest, ob du nur Befreiung haben möchtest. Der Herr sieht, ob du willig bist, eine ganze Sache mit ihm zu machen. Gott sieht uns durch Jesus, ja, zu etwas Besonderem, dass wir seine Größe kennenlernen, seine Auferstehung begreifen und dass wir anfangen, täglich mit Jesus zu leben. Jesus ist Herr, werde ich morgen drüber sprechen. Er ist der Herr in der unsichtbaren Welt und er möchte auch der Herr sein, auch in der sichtbaren Welt, bei dir zu Hause. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Jetzt kann es gehen. So beten viele Fromme. Die wollen nur gesegnet werden. Aber der Herr möchte uns kontrollieren. Der Herr möchte uns beherrschen. Der Herr möchte uns regieren. Der Herr möchte uns bestimmen. Ja, du kannst dich, wie oft hat man schon den Gästen gesagt, sie können sich bei uns wie zu Hause fühlen. Aber stell dir mal vor, der Gast fängt an und sagt, die Tapete wollen wir da nicht. Das Bild müsste abgehängt werden. Oder der Teppich müsste da raus. Der passt ja absolut nicht in die Wohnung rein. Du, wenn der Gast anfängt, sich zu Hause bei dir zu fühlen, da kommst du ganz schön durcheinander. Jesus will Herr sein. Matthäus 14, Vers 26. Als aber die Jünger ihn, Jesus, also auf dem See entgegenkommen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Geist, es ist ein Geist. So viele sehen in Jesus ein Geist, ein Gespenst, aber nicht den Heiland der Welt. Gespenster stillen keinen Sturm. Gespenster heilen niemand. Die machen höchstens krank. Da hast du plötzlich einen Schatten irgendwo auf der Lunge. Oder was weiß ich, was die Gespenster alles darstellen. Jesus war ein ganz reeller Jesus. Und er sagte den Jüngern, lass uns rüberfahren. Und dann kamen sie in einen Sturm. Er gab ihnen ganz klare Befehle. Geister sind nicht klar. Geister sind verschwommen. Geister schwindeln. Sind Täuschungen. Das sind Geister. Ein Geist. Bist du auch Jesus begegnet, als auch im Geist? Vielleicht am Anfang schon. Dass du Geister gesehen hast, Gespenster gesehen hast. Jesus möchte reell sein in deinem Leben, ganz wirklich und wahr. Ja, nicht verschwommen irgendwie so, ja, das ist der Herr, langen Bart, hatte lange Haare, langes Gewand. Aber ich kann dir sagen, Jesus hat Jeanshosen. Vielleicht ist er in kurzen Hosen. Oder vielleicht kommt er wie, was weiß ich, wie Jesus zu dir entgegenkommt. Ganz anders, als du gedacht hast. Herr, bist du es? Sogar Petrus am See Genezareth, als der Herr ihnen erscheint am See Genezareth. Petrus wusste gar nicht, dass es der Herr war. Der badet FKK. Er splitternackt. Und dann sagt Johannes, das ist der Herr. Und dann schnell den Mantel rüber. Denn er war ganz nackt. Was in der Gegenwart Jesu, wenn der dir erscheint, siehst du dich nackt. Bloß und jämmerlich und elend. Hm? Nicht nur Gespenster. Oh, bei mir war der Heiland da. Weißt du, wenn der Heiland bei dir war, dann verändert sich was. Wenn du Jesus begegnet bist, bist du nicht mehr dasselbe. Gehst nicht mehr als das Gleiche nach Hause. Gehst auf einem anderen Weg nach Hause. So wie diese Weisen aus dem Morgenland, denen ist auch der Herr erschienen. Die haben das Baby gesehen. Und sie haben in das Kindlein, so heißt es in der Bibel, sie haben den Heiland der Welt gesehen. Du kannst, ja, Geister kannst du nicht greifen. Und deshalb, viele können mit Jesus nichts anfangen. Es ist so traurig, was ich hier in Berlin schon in den letzten 30 Jahren erlebt habe. So viele Menschen sind durch die Gemeinde gegangen. So viele Menschen haben meine Predigten gehört. Und so viele Menschen haben nichts kapiert, wenn ich so unter dem Strich angucke. Was ist übrig geblieben? Die sind wieder die Alten. Die sind kränker wie vorher. Die sind ärmer wie vorher. Die sind schwächer wie vorher. Die sind dreckiger wie vorher. Das darf nicht sein. Wenn der Herr uns begegnet, dann gehen wir ganz anders eingekleidet nach Hause. auf einem anderen Weg und er zog fröhlich seine Straße weiter. Aber wenn du die Christen anguckst heute, geh mal durch Berlin, geh mal, wo ich überall gepredigt habe. Es gibt echte Christen, ich habe echte Christen erlebt. Aber es gibt auch falsche 50er. Ja, die sagen, oh, mir geht's schlecht, ich habe hier was und hier was und hier was. Hexenschuss und welche Schüsse auch immer noch. Wenn du den Heiland hast, dann singst du, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ob es glaubst oder nicht. Und uns fragen, ist mein Glaube richtig oder ist mein Glaube falsch? Wir sollten kritisch sein, unserem Glauben gegenüber, unserer Religion gegenüber. Ist meine Religion, mein Glaube richtig oder falsch? Habe ich den Herrn wirklich begriffen? Und die Bibel sagt, die, die auf den Herrn harren, die werden auffallen wie Adler. Wo ist das? Wo, ja, die sinken, die fallen, die liegen auf der Nase. Die sind in der Depression. Und woher kommt Depression? Ja, du erwartest so viel, so viel, so viel. Und da kommt nichts. Und dann man ist enttäuscht. Und aus Enttäuschung kommt Depression. Weil man Gespenster gesehen hat und nicht den lieben Heiland. Der Teufel arbeitet kurz vor dem Durchbruch hier bei den Jüngern, sehe ich ja. Um die vierte Nachtwache. Da kommt Jesus entgegen. In der dunkelsten Stunde. Und wir müssen alle dunklen Stunden durchmachen. Keiner wird da verschont. Der eine hat mal so, der andere mal so seine dunkelste Stunde, wo er traurig wird. Da wird die Frau genommen, da wird der Sohn genommen, da wird der Mann genommen, da wird das Geld genommen. Da wird die Rente aufgefressen. Ja, das war Sparte. Dein Sparbuch. Alles möglich. Du hast eine dunkle Stunde. Und wenn du nicht Jesus begegnet wirst oder begegnet bist, wirst du die dunkle Stunde nicht überleben. Kommst nicht durch. Und er kam zu ihnen, gehend auf dem See, gehend auf die Probleme und so weiter. Das haben sie noch nie erlebt. Geschwister, wir brauchen diese Begegnung mit dem Herrn, dass der Herr uns mitten in der Problemwelt, in der Zone entgegenkommt. Fürchtet euch nicht. Ich bin's. Ich bin's. Weißt du, was das heißt? Ich bin's. Ich bin. Heißt Gott. Ich bin's. Wenn man mit Jesus lebt, erlebt man Überraschungen, immer wieder mal was Neues. Jesus, ja, der die Naturgesetze geschaffen hat, kann sich über die Naturgesetze hinwegsetzen. Ich bin's. Ich bin's nicht gebunden, dass ich da jetzt eine Brücke bauen muss zuerst mal oder rüberschwimmen, rüberpaddeln muss zu euch. Nein. Jesus kann übers Wasser zu uns kommen, mitten über die der Not, über die Probleme kann uns entgegenkommen. Jesus sah, die werden nicht mehr fertig, meine Kinder. Und der Herr sieht, ob du es ehrlich meinst oder nicht, ob du willig bist oder nicht, ob du wirklich mit dem Herzen den Herrn suchst oder nicht, was deine Situation auch ist. Gott sieht uns. Wie offenbart sich uns der Herr? Lass uns kurz sehen in der Geschichte hier, in Notzeiten, da in Kana, das erste Wunder, wo dort passierte. Oh, denen geht der Wein aus. Kennst du ja diese Geschichte? Und weißt, wie passiert das Wunder? Wunder passiert nicht vom Himmel, dass plötzlich ja Wein regnet. Sowas passiert nicht. Sondern Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Und sie füllen die Krüge mit Wasser. 6 Krüge, 600 Liter. Überleg einmal, wie viele Liter sind das? Das müssen sie schleppen. Dort gab es keine Wasserleitung, groß und sonst was. 600 Liter, und 6 Gefäße mussten gefüllt werden. 6 Krüge standen dort bereit, sie waren leer. Füll die Krüge mit Wasser. Und da ist nichts passiert. Du hast gesagt, oh, ich habe gebetet, ich habe geopfert, ich habe gegeben, ich habe getan, was ich konnte. Ist nichts passiert. So schnell geht's nicht. Wir müssen weiterhören. Was sagt Jesus noch? Gibt es dem Speisemeister. Und erst als der Speisemeister gekostet hat, der hat das Wunder ausgelöst. Der Knecht, der das Glas rübergetragen hat in die Küche, der hat das Wunder bewirkt. Gibt es dem Speisemeister so Kosten? Weißt du, wir müssen manchmal kleine Dinge noch dazu tun. Oder wie es passiert beim Lazarus. Wo habt ihr denn hingelegt? Zeig, wo liegt dein Problem? Der stinkt schon, Herr. Also bitte, bemühe dich nicht. Das hat keinen Wert. Hast du schon mal gehört, dass ein Stinkender aufersteht, der schon in die Verwesung übergegangen ist? Ich noch nicht. Ja, und dann gehen sie zum Grab. Ja, Jesus schaut zum Himmel. Und das ist das Schöne, was ich in diesen Tagen erlebt habe, was mir begegnet ist. Wenn du etwas von Gott haben möchtest, schau zum Himmel auf und nicht auf die Probleme. Die meisten Leute schauen nur auf die Probleme, nur auf die Krankheit, nur auf die Schwierigkeit, nur auf die Schmerzen. Was weiß ich? Schau auf zum Himmel. Jesus schaute auf zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ob ich das verstehe oder nicht verstehe, ist mir vollkommen egal. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt, Lazarus, komm raus. Schau zum Himmel auf, in deinen Problemen. Und schau nicht auf deine Probleme. Der Teufel möchte dich auf deine Probleme fesseln und dich dort festmachen, anketten. Ja, wir haben so viel Sorge. Und weißt du, fang an, Gott zu danken. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Wie erscheint Jesus? Er heilte die Kranken, die Aussätzigen, die nichts wert waren. Er durchbrach die Normen. Er ließ sich nicht von den Umständen beherrschen. Ja, er ging auf dem See, weil er gekommen war, den Willen des Vaters auszuführen. Er hat sich von den Umständen nicht aufgehalten, egal ob sie schwer oder leicht waren. Der Herr erscheint. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Gott kann die Jungfrau schwanger machen und Gott kann die alte Omi, die schon bald erstorben ist, fruchtbar machen. Sarah in der Bibel. Verstehst du? Bei Gott ist kein Problem, wenn es sein muss. Die Kraft Gottes war in ihm. Und Geschwister, Gott erscheint, Jesus erscheint uns, indem er in uns etwas bewirkt. In mir, die Kraft Gottes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist Christus in uns. Ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann First-Class-Hotel übernachten und ich kann in der Heuschuppen übernachten. Ja, kein Problem, im Zelt irgendwo. Paulus sagt, ich vermag alles, ich bin nicht abhängig von Äußerlichkeiten. Ich kann im Tempel predigen, vor tausend von Leuten und ich kann, ja, irgendwo im Hauskreis zwei, drei Mannequins. Ich kann predigen, beides. Die Kraft Gottes ist, was uns bewegt, was uns treibt, was uns vorwärts bringt. Der Teufel versucht uns nur Unruhe zu bringen und Jesus sagt, Ruhe, beruhige, macht keinen Stress. Die Jünger dachten, als sie dann Jesus dort auf dem See Genezareth sahen, sie schrien aus Furcht, ein Gespenst, ein Gespenst, ein Gespenst. Was machst du, wenn du Probleme hast? Du siehst die Probleme, die hohen Wellen und du siehst, es will der Herr dir helfen. Ein Gespenst, ein Gespenst. Guck mal, was der Pastor da predigt. Verrückt, Wahnsinn, sowas gibt's nicht. Ja, ich predige Dinge, die es gar nicht gibt und gar nicht geben kann und die Welt nicht kennt. Denn wir predigen Christus, den Auferstandenen, nicht den toten Christus da, der am Kreuz irgendwo hängt. Mein Christus hängt nicht mehr am Kreuz und mein Christus ist nicht im Grab. Und mein Christus ist nicht in Jerusalem. Mein Christus ist im Himmel, sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Das ist mein Heiland, mein Messias. Halleluja. Aber die meisten Leute haben das nicht verstanden. Die suchen Jesus irgendwo in Jerusalem. Die suchen Jesus irgendwo im Grab. Die suchen Jesus irgendwo am Kreuz. Und dann küssen den großen Zeder an dem Kruzifix. Gott will uns in schwierigen Situationen begegnen. Und er will uns helfen. Er sagt, es wird nicht geschehen durch Heer oder Kraft, es wird geschehen durch den Heiligen Geist, sagt er. Sein Wort. Rechne mit dem Eingreifen Gottes in deinem persönlichen Leben. Die Erscheinungen des Herrn, das ist mein Thema heute. Ein paar negative Geschichten, verstehst du? Die ist, was der Teufel dir auftischt. Ja, ein paar negative Kapitel deiner Biografie. Halt dich nicht an diesen schwarzen Punkten in deinem Leben auf. Schau das leere Blatt. Schau deine Möglichkeiten, die du hast, wenn du glaubst. Dir soll es geschehen nach deinem Glauben. Aber das ist ein schwarzer Punkt. Siehst du nicht den schwarzen Punkt, Pastor? Doch, ich sehe lauter schwarze Punkte. Schau nicht das negative Leben an, das du bisher lebst. Verstehst du? Ja, ich bin alleinerziehende Mutter. Ich habe keinen Vater, keine Mutter. Verstehst du? Ja, stör dich nicht an die ganze Situation, deine Vergangenheit, deine Geschichte, was dein Leben war. Jesus will dir begegnen. Und es Menschen begegnet, die nichts waren, die nichts konnten und die nichts hatten. Denen ist er begegnet, um unser Leben reich zu machen. Jesus lebt, auch wenn das Grab leer ist. Halleluja. Auch wenn alles so komisch vorkommt und du vieles nicht verstehst. In Lukas 24, Vers 39 heißt es, seht, sagte Jesus seinen verblüfften Jüngern, das, schaut meine Hände an, schaut meine Füße an, fast mich und begreift. Du solltest Jesus begreifen. Das sind die Erscheinungen. Deshalb predige ich hier. Ich predige nicht, um dich zu unterhalten. Da könnte ich ins Theater gehen und ich könnte dich unterhalten. Ich kenne sehr viele nette, schöne Geschichten. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Ich habe ein ganzes Jahr lang in Stuttgart mal über Märchen gepredigt oder aus den Märchen genommen, und dann eine Botschaft, eine Predigt draus gemacht. In den Märchen steckt so viel Evangelium drin. Das könnte ich, kein Problem. Aber ich will dir helfen, Christus zu verstehen. Dass du ihn begreifst. Ja, richtig, so richtig, fast, ja, das ist mein Name. Und das ist, was die blutflüssige Frau gemacht hat. Mich hat jemand besonders berührt. Deshalb bewies Jesus, dass er kein Gespenst war. Und weißt du, als er seinen Jüngern begegnet, Lukas Kapitel 24, Vers 42, Kinder, habt ihr was zu essen da? Gespenster essen nicht. Also schon gesehen, dass ein Gespenster was futtert? Verstehst du? Gespenster essen nichts. Und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und er aß vor ihren Augen. Das war Jesus, Halleluja. Kein Gespenst. Wie erscheint uns der Herr? Der Herr ist sehr reell. Ein Gespenst hat weder Fleisch noch Knochen und isst auch nichts. Und Jesus hatte beides. Und plötzlich die Gegenwart des Herrn. Herr, ich wusste gar nicht, dass du hier warst. Doch, der Herr ist da. Der Auferstandene erschien den Jungen immer wieder ganz neu. Kein neutestamentlicher Autor beansprucht fremde, nicht christliche Zeugen. Ja, der hat's erzählt und der hat's berichtet, der hat's den Herrn gesehen. Nein, wir haben den Herrn gesehen. Wir sind dem Herrn begegnet. Uns ist der Herr erschienen. Und wenn du heute nicht sagen kannst, mir ist der Herr erschienen, dann ist er dir gar nicht erschienen. Wenn du sagst, der Pastor hat gesagt, ihm ist der Herr erschienen, du kannst dafür nichts kaufen, du wirst auch dabei nicht selig, wenn er mir erschienen ist und dir nicht. Er muss dir erscheinen, Bruder, Schwester. Wer dem Auferstandenen begegnet ist, der Herr, der beansprucht des Personellen, mir ist der Herr erschienen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das hat der alte Hiob gesagt. Daher konnten die ersten Christen, die Urchristen, die der Auferstehung Jesu nicht irgendwie distanziert darstellen. Sie haben gesagt, uns ist der Herr erschienen. Und sie gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung des Herrn. Da konnten die Juden schwätzen, so viel sie wollten, argumentieren, so viel sie wollten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Maria Magdalena, der ist erschienen, sogar diesem Weible da, oder den anderen Frauen dort am Ostermorgen, oder der Frau Salome ist er erschienen, der hat Öl gekauft und das Öl hat sie immer noch in der Tasche. Die wollte ja Jesus salben. Ja, der Engel des Herrn ist den Frauen erschienen, nicht den Mannsbildern. Wir glauben immer nur, den Professoren, den Theologen, den Philosophen erscheint der Herr. Nein, Entschuldigung, liebe Schwestern, den Weiblein erscheint der Herr. Ja, der Maria Magdalena und den vielen Frauen da hier, die dem Herrn Jesus in aller Herrgottsfrühe entgegengegangen sind, die wollten nur den Herrn Jesus sehen. Dem Petrus ist er erschienen, extra, Lukas Kapitel 24, dem Emmaus-Jünger, sie gingen auf dem Weg, plauderten, redeten miteinander, plötzlich steht der Herr daneben, mittendrin. Von was redet ihr da? Lies mal diese Geschichte in der Bibel. Der Apostel, dem Simon Petrus ist er erschienen, ja, zehnmal, wir haben 10 große Erscheinungen des Herrn nach Ostern. 10 Erscheinungen, 10 Segnungen. Und ja, den Aposteln, den 10 Aposteln, hinter verschlossenen Türen, dem Thomas ist er erschienen. Dann erscheint er noch den anderen Jüngern, die irgendwo noch sich aufhalten, am See Tiberias, den 7 Jüngern. Dann erscheint er noch irgendwo beim Fischen. Die fischen die ganze Nacht und fangen nichts. Und der Herr kommt und sagt, habt ihr nichts zu essen? Und der Herr weiß ganz genau, dass sie nichts zu essen haben. Die haben die ganze Nacht nichts gefangen. Die haben die ganze Nacht gearbeitet. Die haben Überstunden gemacht und haben nichts gehabt. Habt ihr nichts zu essen? Dann sagt der Herr nochmals, fahrt raus, wirft es auf der rechten Seite das Netz aus und ihr werdet einen großen Fang machen. Johannes Kapitel 21, ganz nachlesen diese Geschichte. Und dann kommen sie zurück mit einem großen Fang. Und da kommen sie schon, und da sind schon Fische geröstet und Brot geröstet. Also Toastbrot und Fisch war da bereitgestellt. Kommt, habt ihr nichts zu essen? Der Herr hat wunderbar für die Jünger gesorgt. Dann, Paulus beschreibt in 1. Korinther 15, Vers 6, Jesus erscheint 500 Jüngern auf einmal. Also ein paar Spinnen glaube ich gerne. Ein paar irgendwelche Halluzinationen erleben, glaube ich auch. Wenn ein paar ausflippen, das glaube ich auch. Aber dann 500 auf einmal, ein halbes Tausend. Und da heißt es, mehr als 500 Leute auf einmal ist der Herr erschienen auf dem Berg in Galiläa. Dann den Aposteln extra nochmals. Dann den Jüngern auf dem Ölberg, wo er den Missionsbefehl gibt. 10 Erscheinungen. Wie viele Erscheinungen hast du in deinem Leben von Jesus gehabt? Und ich werde nie vergessen in meinem persönlichen Leben, als der Herr mir begegnet. Ich war ein junger Christ. Ich habe meinen Heiland lieb gehabt, habe es ehrlich gemeint. Und dann wollte ich beten. Ich habe euch diese Geschichte schon so oft erzählt, weil diese Geschichte mein Leben stark geprägt hat. Dann am Baggersee in Augsburg, ich war es heute noch, da laufe ich den Baggersee ab. Zuerst mal kontrolliere ich, dass da kein Mensch ist, damit ich beten kann, damit ich mich frei entfalten kann, damit ich mit dem Herrgott reden kann. Und plötzlich höre ich, Johannes, Johannes, du, ich habe Gänsehaut gekriegt. Niemand kennt mich hier. Augsburg ist eine große Stadt. Da stehst du und hier am Baggersee. Und so, da war kein einziger Mensch, wo ich gesehen habe. Aber ich habe begriffen, was plötzlich, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Plötzlich bin ich versetzt in andere Regionen. Plötzlich denke ich an die Bibel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Johannes, Johannes. Und von dieser Stunde begann Gott an meinem Leben zu arbeiten. Ich wusste vieles, was Gott von mir wollte, aber ich wollte es nicht. Ich wollte Geld verdienen. Für mich war Geld verdienen wichtiger, als dem lieben Gott zu dienen. Ja, ich habe damals noch im Akkord gearbeitet und habe ja gutes Geld verdient. Und ich habe gewusst, ich sollte Gott dienen, in die Mission gehen und dies und Prediger werden. Aber weißt, ich habe gewusst, diese Prediger, die meisten Prediger damals zu der Zeit vor 50 Jahren, die nagen am Hungertuch. Verstehst du? Und die leben nur von der Hand in den Mund. Aber Johannes, Johannes, ich wusste, ja, diese Erscheinung des Herrn. Und ich kann wie Paulus sagen, ich bin der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen. Bis hierher hat Gott mich durchgetragen. Ein paar Mal habe ich gehabt, dass ich einfach alles in die Ecke geworfen habe. Ich habe gesagt, Heiland, das ist mir zu schwer. Verstehst du, das passt mir nicht. Weißt du, immer nur von Spenden zu leben, nur von wilden Gaben zu leben, nur vom Zehnten zu leben. Da kommt so ein kleines Mädel da und von der Kinderstunde und sagt, Pastor, du sollst den Kinderstundenraum putzen, du bekommst unseren Zehnten. Verstehst du? Und das klingt mir durch den Strich, dass ich gesagt habe, Leute, ich lebe nicht von eurem Zehnten. Ich kann nur einen Zehnten selber behalten. Ich lebe nicht von euch. Dann habe ich eine Firma aufgemacht und ich habe viel verdient. Ich wusste nicht, was 1000 D-Mark damals waren. Verstehst du? Vorher nage ich am Hungertuch. Ich habe Mitarbeiter gehabt. Wir haben Büros, 3 Büros gehabt, die für mich gearbeitet haben. Ja, aber irgendwo hat Gott zu mir geredet. Johannes, ist das wirklich der Sinn der Sache von deinem Leben, von deiner Berufung? Und das ist, wie Gott dann einem erscheint. Dann habe ich einen Traum. Und Gott bringt mich wieder zurück in den Dienst. Ich habe sogar 2 Gemeinden zu der Zeit betreut. Und habe noch meine Firmen gehabt, eine Gemeinde in Ludwigsburg und eine Gemeinde in Stuttgart. Und Gott bringt mich zurück wieder. Dann habe ich gesagt, ich komme aus diesem ganzen Trubel, aus dem ganzen Geschäft, aus dem ganzen Gewerbe nicht raus. Lieber Gott, du musst mir helfen. Und dann habe ich mich versetzen lassen nach Heilbronn. Dort konnte ich wieder von vorne anfangen. Und wir müssen öfters, wenn wir Gott dienen und der Herr uns erscheint, immer wieder mal von vorne anfangen. Mit Null. Der Herr ist mir erschienen. Halleluja. Halleluja. Und wenn wir so die Bibel studieren, die Bibel lesen, die Jünger haben die Worte Jesu richtig verstanden, als der Herr zu ihnen redete, geht hin in alle Welt. Und die haben dann die Welt aufgeteilt. Jeder ging in eine andere Region. Der eine ging nach Venedig, der andere ging nach Indien, der andere ging da irgendwo nach Ägypten, der andere ging da zu den Barbaren, zu den Slawen. Jeder ging irgendwo hin. Sie haben Gottes Wort verstanden. Aber viele haben es nicht verstanden, weil sie voreingenommen waren. Die waren so fest programmiert, die Juden, die Juden, die Juden, die Juden. Ja, und da kommt der Apostel Paulus, der geht zu den Heiden und bekehrt die Heiden. Die können es nicht fassen. Die Heiden nehmen das Wort Gottes mit Freuden auf. Was ist denn da los? Und wir, die werden sogar neidisch und eifersüchtig, die Juden, auf den Apostel Paulus. Der bekehrt die Heiden, die Massen laufen ihm nach. Und der wird verfolgt. Du siehst, was sie nicht verstanden haben, dass Gott allen Menschen helfen will, dass Gott allen Menschen zum Heil bringen möchte, nicht nur den Juden und nicht nur irgendwelche Nationen und einer Rasse. Jesus lebt, Halleluja. Die Erscheinungen, begreift es, er ist da. Das erste Kommen Jesu war in Niedrigkeit und die nächste Erscheinung passiert in Herrlichkeit. Manche gucken zum Himmel, wenn sie Wolken sehen, da könnte der Herr kommen, vergiss den Unsinn. Auch wenn es in der Bibel steht, er wird mit Wolken des Himmels kommen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Wart nicht auf irgendeine große Wolke, die da kommt. Wie heißt es am Oster, nicht am Oster, bei der Himmelfahrt, und eine Wolke nahm ihn weg. Da stand Jesus hier und bei, und weg war er. Verstehst? Und weg war er. Eine Wolke nahm ihn weg. Und er wird kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Das ist die zweite große Erscheinung. Ich will ein paar heilige Kühe heute Abend schlachten. Es gibt viele Christen, die denken, Entrückung, ich möchte dabei sein bei der Entrückung, wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Wart nicht so sehr auf die Entrückung, ich will dich runterholen auf den Teppich. Weißt du, wann die Entrückung stattfindet? Wenn du hier die Augen zumachst, bist du schon entrückt, bist schon auferstanden, bist schon bei Jesus. So schnell geht es. Meine Frau ist bei Jesus. Weißt, die Russen haben es kapiert, die Westler kapieren es nicht. Da bin ich in Moskau bei einer Schwester, da sind wir eingeladen zu Besuch, zum Mittagessen. Und da hängt ein Bild, da ist ein Mann drauf. Dann frage ich, Schwester, was ist das? Das ist dein Mann. Ja, der ist bei Jesus. Naja, da habe ich nicht dabei gedacht. Wir sind in einem anderen Haus, wieder zum Mittagessen irgendwo. Da ist auch der Mann, hängt das ein Foto da. Und dann sagt sie, mein Mann ist bei Jesus. Und ich sage dir eins, Bruder, Schwester, unsere Lieben, wenn sie hier sterben, sie sind bei Jesus und nirgendwo anders. Da brauche ich keine Entrückung mehr. Und deshalb, Paulus schreibt an die Thessalonicher hier, Kapitel 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird mit vom Himmel herabkommen, ein Kommando, die Engel Gottes, die werden die Erlösten heimtragen, Halleluja, mit dem Kommando Gottes. Und mit der Stimme der Engelfürsten und mit dem Schall der Posaune werden sie hören, die Toten. Und dann werden wir zusammen auferstehen und ja, die an Christus glauben, die sind bei, werden bei Christus sein. Und danach wir, die wir leben und noch am Leben sind, wir werden in den Wolken fortgerissen. Plötzlich, und weg bist du. Ich habe euch gestern erzählt, was von der Entrückung. Die ganzen Christen spinnen. Ich habe euch gesagt, als ich bei dem Amerikaner in Berchtesgaden war, und da war ein Bruder, der einen tollen amerikanischen Schlitten gehabt, mit solchen Flügeln sogar, ach, so weich gefedert, und ich wollte mal sehen und mal fühlen, wie sich man in so einem Wagen sitzt, und ich setze mich in so einen Wagen runter, und wir fahren die Serpentinen runter, in Berchtesgaden, und dann lese ich, über Handschuhfach klebt ein Plakat, ein Poster, so, ein Button. Da heißt es, der Fahrer ist ein Christ. Er garantiert nicht für die Sicherheit des Beifahrers. Wenn der Herr kommt und die Entrückung stattfindet, kann es sein, dass das Auto führerlos ist. Du kannst gar nicht fassen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich habe gesagt, lieber Gott, hilf mir. Ich bin Christ. Ich glaube an Jesus. Aber es könnte sein, dass ich nicht bereit bin. Und wenn der entrückt ist, dann saust mein Karren, saust das Auto schnurstracks die Böschung runter da. Weißt? Und solche Spinnereien. Und ich glaube nicht an solche Spinnereien. Ja, der Herr wird kein Chaos anrichten, wie manche, wie Herr Lindsay das schreibt und so weiter in seinen Büchern und so weiter, dass Flugzeuge ohne Piloten sein werden, Züge ohne Schaffner oder Schiffe ohne Kapitäne, alles nur Blödsinn, religiöses Wahn, sowas steht nicht in der Bibel. Ja, danach werden wir, die noch am Leben sind, in den Wolken fortgerissen, nicht mehr gefunden werden, wieder Henoch und so weiter und werden bei dem Herrn sein in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Halleluja. Und ich weiß, dieser Bruder oder dieser Mann, der bei Jesus ist, ist für immer bei Jesus. Die, die drüben sind schon, die uns vorausgegangen sind, die sind bei Jesus alle. Meine Mutter, meine Oma, ja, die sichtbare und unsichtbare Welt gehört über das Grab zusammen. Wir müssen alle sterben. Und Sterben ist für mich die Entrückung. Plötzlich bist du weg. Ja, da warst du noch da. Hast gegessen, getrunken, gesungen, gespielt und bist plötzlich weg. Viele Christen sind unwissend und falsch gelehrt worden, weil ihre Augen vom Teufel gehalten werden. Sie sehen nicht die Herrlichkeit. Die haben Angst. Ich sterbe. Sterben ist keine Katastrophe, kein Weltuntergang. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, heißt es in der Bibel. Heimgang der Gläubigen ist das zweitgrößte Ereignis nach der Geburt. Wir sind geboren, um zu sterben und zum Auferstehen. Und nur der, der stirbt, wird auferstehen. Und nur der stirbt, der wird auch auferweckt werden und entrückt werden. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 8, Paulus sagt, ich bin getrost, Halleluja, und ich bin auch getrost. Wir aber sind getrost und begehren mehr, den Leib zu verlassen. Stell dir mal sowas vor, lieber Paulus, wo bist denn du? Wir begehren, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn, bei Jesus. Und du siehst, die meisten sind nicht richtig bekehrt, weil sie Angst haben, bei Jesus, zu Jesus zu gehen, weil sie hier noch an die Welt hängen, hier möchten sie festhalten und da möchten sie sich festhalten und das lieben sie noch, ihr Sparbuch, ihr Testament, ihr Auto und ihr karges Leben, das sowieso nichts taugt. Schau doch dein Leben an, dein Körper, ist alles kaputt, da wackelt alles. Ja, ich habe irgendwo mal geschrieben, auf Facebook-Seite, ich bin ja schon alt, bei mir knackt's und knistert's. Ja, da knackt's und knistert's. Wir sind, ja, der Körper zerfällt, aber wir haben einen Bau im Himmel von Gott zubereitet. Ich lese noch weiter, bin noch nicht fertig. Um daheim zu sein beim Herrn, und ich habe verschiedene Übersetzungen genommen, damit ich nicht was Falsches sage. Da heißt es, wir würden am liebsten, sagt Paulus in einer anderen Übersetzung, am liebsten diesen Leib verlassen und endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ist das wirklich der Fall? Ist Jesus dir erschienen? Würdest du am liebsten daheim bei dem Herrn sein? Ja, ich habe noch so viel zu tun. Verstehst du? Wirklich? Oder eine andere Übersetzung sagt, unser größter Wunsch, diese Bibelstelle, unser größter Wunsch ist, unseren irdischen Körper zu verlassen zu dürfen und für immer daheim zu sein bei dem Herrn. Unser größter Wunsch. Erzähl doch den Leuten. Du darfst heute den Leuten, wenn sie alt sind, gar nicht mehr über den Tod reden. Tod ist ein Tabuthema. Ja, aber die Bibel sagt, bestelle dein Haus. Aber die meisten Leute haben ihr Haus gar nicht bestellt. Oder Paulus sagt in einer anderen Übersetzung, in der gleichen Übersetzung, die gleiche Stelle, ich würde am liebsten sogleich meinen Körper, mich von meinem Körper trennen und beim Herrn zu sein. Eine andere Übersetzung sagt, weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern, einfach sich aufhängen, sich erschießen, ja, verstehst du, auszuwandern, aufzugeben alles und bei dem Herrn zu sein. Da verstehe ich erst die ersten Christen, dass sie bereit waren, wenn der Löwe entgegenkam in der Arena. Sie haben gedacht, friss, ich bin bereit. Aber die meisten Christen sind heutzutage nicht bereit, weil sie Wohlstandschristen sind. Die hängen am Materialismus, am Auto. Da in Süddeutschland war eine Frau, ich habe evangelisiert in einer Gegend, in einer Dorfgemeinde. Und da lag der Mann im Sterben und er sagt, Bruder Matthäus, das kannst du beten, der Herr möchte mich aufrichten, denn wer füttert meine Viecher im Stall? Verstehst du? Wer füttert die Viecher im Stall? Das ist, die Leute hängen an den Viechern, aber nicht an Gott. Ja, in aller Liebe. Und Paulus sagt hier weiter, weil wir zuversichtlich sind, wir haben diese lebendige Hoffnung, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Und deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen. Ob wir daheim sind oder in der Fremde, spielt keine Rolle. Auszuwandern, bei ihm zu sein. Bist du bereit, dein Schwert hinzulegen, deinen Griffel hinzulegen und zu sagen, Herr, ich gehe nach Hause. Der verlorene Sohn kam nach Hause und weißt du, was der Vater sagt zu dem verlorenen Sohn? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist diese große Umwandlung, diese große Veränderung. Du kommst nach Hause, meine Tochter, mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist die letzte große Erscheinung vor Jesus. Du wirst dem Vater vorgestellt und da stehst du da. Du musst dich nicht verteidigen, dem alten Bruder da. Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und so weiter, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder das Böse, das, was wir hier im irdischen Leben getan haben. Und die Erlösten, wenn die heimgehen, werden sein wie die Träumenden, sie werden torkeln wie Betrunkene, Berauschte, Halleluja. Kannst du das vorstellen? Die Christen heute, die wackeln nur in der Versammlung mal und flattern mit den Händen, aber in der Wirklichkeit sind sie weit weg vom Reich Gottes. Ja, sie werden sein wie die Träumenden. Und wir werden dort Lohn empfangen für unser Leben, für unsere Leiden, für unsere Sorgen und Mühen, für unsere Liebestaten, für unsere Kämpfe. Wir werden Lohn empfangen für das, was wir, wo wir verzichtet haben, wo wir Opfer gebracht haben, wo wir ja Gott gegeben haben, ohne Dankeschön, für die vielen Kleinigkeiten in unserem Leben. Wir gehen heim, der ist bei Jesus, die ist bei Jesus. Ha, das kannst du gar nicht fassen. Erzähl das den westlichen Christen hier bei uns. Mein Mann, meine Frau, mein Sohn, meine Tochter ist bei Jesus. Ich habe eine Mutter mal gehabt in meiner Gemeinde, da ist das kleine Kind gestorben und wir haben gebetet und dann sagt plötzlich die Mutter, ich weiß, mein Kind ist bei Jesus. Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solcher ist das Reich Gottes. Ich bin bei Jesus. Der Tag ist, wo wir heimkommen, diese Heimkehr, ja, ist Tag der Vergeltung. Unser Ende ist Gottes Anfang. Die nächste Phase, die nächste große Phase unseres Lebens ist, dass wir vor Jesus stehen und werden unseren Lohn empfangen. Halleluja. Und Gott wird sich freuen. Gott wird sich freuen. Mein Kind, du warst über wenigem treu. Du hast weniger, nur das bisschen da. Und du hast gut getan. Du hast gewirtschaftet, du hast gewuchert, du hast neue Talente dazu gewonnen. Diese Begegnung, diese Offenbarung, ja, das wird dir gewinnt sein. Und deshalb ist es so wichtig, Bruder und Schwester, dass wir unser Bestes tun, solange wir leben. Ja, wir werden immer das bekommen, was wir getan haben. Fang an, Gutes zu tun, wo du nur kannst. Versuch, Segen zu sein, wo du nur kannst. Die Erscheinung des Herrn. Nicht nur, dass der Herr uns erschienen ist, wir werden bald, ja bald, vor dem Herrn stehen. Bald, ja bald. Bald erscheint jener Tag. Und es passieren so viele Zeichen um uns, es braucht sich zusammen. Jetzt werden doch die russischen Raketen auf Berlin wieder gerichtet, von Kaliningrad, von Königsberg. Ja, die Welt ist unsicher geworden. Da muss nur ein Knopfdruck, jemand, ein Verrückter, ein Idiot auf den Knopf drücken und wir sind in Pulver verwandelt. Aber mein Leben liegt nicht in der Hand der Mächtigen, mein Leben liegt in der Hand des Allmächtigen. Halleluja. Egal was kommt. Ich werde nie vergessen, ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Da ist einer, der lästert und spottet. Was, ich will an Gott kommen, was weiß ich. Und leiert er darunter. Er sagt, hoch, du kannst vielleicht heute noch vor Gott stehen, in der Ewigkeit dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und er geht und spottet. Ach, immer, ihr droht mit dem Tod. Und er geht raus und plötzlich quietschen da die an der Straßenbahn und der springt oder der geht in seine Wut, in seine Zorn geht er und wird von der Straßenbahn überfahren. Vor 50 Jahren. Und niemand hat ihn geschubst. Verstehst du? Und plötzlich ist er weg mit Krankenwagen, wird er abtransportiert. Du hast dein Leben nicht in der Hand, Bruder und Schwester. Keiner von uns. Wenn ich manchmal höre, lese ich in der Zeitung so Todesanzeigen, eine 28-Jährige, plötzlich unerwartet und so weiter, ist sie verstorben. Das stimmt. Das ist plötzlich und unerwartet. Aber wenn eine 82-Jährige stirbt und dort noch heißt, unerwartet und plötzlich, da stimmt was nicht. Verstehst du? Denn mit 82 sollte man schon erwarten, dass man heimgeht, dass man sich auf die Ewigkeit vorbereitet. Eine 28-Jährige, das ist schon schlimm. Deshalb lasst uns bereit sein. Und es ist so wichtig, dass wir ja miterleben hier in unseren Tagen, dass wir unser Leben bereit machen. Der Herr sammelt seine Gemeinde. Ich habe gestern ein Thema gehabt, das sollte so nachhören im Internet. Die Heiligen haben abgenommen. Es gehen immer mehr Gläubige aus dieser Welt. Die Alten, die an Jesus geglaubt haben, dem Herrn vertraut haben, mit Gott gelebt haben. Die Heutigen ganz alle vergessen, die hängen nur noch am Smartphone. Ja, aber die Heiligen, die wirklich gottesfürchtig waren, die Bibel bunt bemalt haben, die werden abgerufen. Die Heiligen haben abgenommen. Wir haben genug Pastoren, wir haben genug Gemeinden, wir haben genug Bischöfe, wir haben genug Priester. Aber was uns fehlt, sind Heilige. Wir haben Fromme und falsche Christus. Aber Heilige, die haben abgenommen. Der Glaube, die Gottesfurcht ist ausgewandert. Die Liebe ist erkaltet. Heute könnte man das Lied von Martin Luther singen. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Halleluja. Die Zeit ist ernst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns Sünder rettest, dass du für uns Sünder gekommen bist in diese Welt, um uns Sünder selig zu machen. Bald werden wir diese sündige Welt verlassen und bei dir sein für immer. Wir werden bei Jesus sein. Unser Todestag ist unsere Auferstehung, unsere Himmelfahrt, unsere Entrückung. Halleluja, ich danke dir, Herr Jesus, dass das so ist. Für uns beginnt ein ganz anderes Leben, wenn wir einfach bei dir mal in der Ewigkeit sind. Oh, welch ein Tag voller Freude, welch ein Tag voller Jubel wird es sein. Dort wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Tränen mehr fließen. Halleluja, ich danke dir, Herr Jesus. Und Herr, solange wir hier sind, wir müssen leider hier noch bleiben, möchten wir uns vorbereiten, unser Bestes geben, unser Bestes tun. Und wir möchten uns vorbereiten für diesen glorreichen Tag, wo wir vor dir erscheinen werden. Und Herr Jesus, hilf uns, dass wir das Beste geben, was wir können. Das Beste unserer Kräfte, das Beste unserer Finanzen, das Beste unserer Gesundheit, das Beste unserer Zeit. Halleluja, lieber Jesus, du bist unsere große Rettung. Halleluja, Amen. Praise Gott. Amen.